Was eint die Extremisten? Sie zeigen immer auf die anderen. Die Rechtsradikalen sagen, nein, die Linksextremisten sind die Argen. Die Linksextremen sagen, nein, die Rechtsradikalen sind die Argen. Das, was die Muslimbruderschaft für die Islamisten ist, nämlich sozusagen das Feld aufzubereiten, für den politischen Islam zu werben, ist auf der anderen Seite sind die Identitären, die das Feld aufbereiten für die Rechtsradikalen. Und genau diese Bereiche müssen wir mit aller Vehemenz bekämpfen.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten. Österreich zählt zu den sichersten Ländern der Welt und gleichzeitig erleben wir Terrorwarnungen, Spionageaffären, Cyberangriffe, islamistischen Extremismus und eine Migrationsdebatte, die Europa seit Jahren beschäftigt. Im ersten Halbjahr 2026 haben rund 7000 Menschen Österreich verlassen, weil sie abgeschoben wurden oder weil die Behörden Druck gemacht haben. Gleichzeitig gab es etwa 5200 Asylanträge, erstmal seit Jahrzehnten verlassen mehr Menschen das Land als hereinkommen. Innenminister Gerhard Kahner nennt das Minuszuwanderung. Das ist gemessen an dem, was die ÖVP jahrelang versprochen hat, eine historische Zahl. Aber wenn man sich die Umfragen ansieht, die FPÖ liegt trotzdem vorne. Herbert Kickl liegt vorne ausgerechnet auf jenem Feld, auf dem Innenminister Kahner liefert, profitiert politisch ein anderer. Und dieser andere hat selbst schon in Kahners Sessel gesessen und dem Innenministerium in 18 Monaten Schäden hinterlassen, die bis heute nachwirken. Heute reden wir mit jenem Mann, der dieses Erbe verwaltet, über NGOs, die mit Steuergeldrückführungen verzögern, über Kickls Forderungen und ob sie überhaupt legal machbar sind und über den Preis, den Österreich zahlt, wenn Sicherheit zum Dauerwahlkampf wird. Sich anderen Meinungen aussetzen, Widerspruch aushalten und bessere Antworten auf die Fragen unserer Zeit finden. Ich bin Stefan Zöckling, willkommen bei Streitwert. Heute zu Gast Gerhard Kahner, seit Dezember 2021 Bundesminister für Inneres, davor Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich, zweiter Landtagspräsident, Bürgermeister von Dexingtal und zu Beginn seiner Karriere im Innenressort Pressesprecher von Ernst Strasser. Unser Thema heute: Wie sicher ist Österreich? Wer hält es zusammen? Und vor welchen Bedrohungen von morgen müssen wir uns wirklich vorbereiten? Herzlich willkommen und vielen Dank fürs Kommen.
Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung.
Was ist die Logik dahinter, wenn wir wissen, dass das Syrien mittlerweile ein Land ist, wo man de facto wieder zurückkehren kann und ein Land ist, das sich offensichtlich versucht, wiederum im Rahmen der Möglichkeiten zu etablieren? Macron war gerade dort. Wie kann man einem österreichischen Arbeitnehmer, der vielleicht 2.500, 3.000 Euro verdient brutto oder vielleicht dann 2.300 netto, erklären, dass man einem Syrer 3.000 Euro zahlt, damit er wiederum in seine Heimat fährt?
Ah, okay. Das Projekt, das wir jetzt gestartet haben, das auf drei Monate begrenzt ist. Also ich glaube, da muss man uns auch ein bisschen die Gesamtsituation ansehen. Wir haben in Österreich die mit Abstand größte Gruppe an Asylwerbern in den letzten Jahren, Asylantragstellern und auch Asylberechtigten, ist eben die syrische Community sozusagen. Wir haben derzeit knapp 100.000 Syrer, syrische Staatsbürger in Österreich. Es hat einen Machtwechsel in Syrien gegeben. Das Assad-Regime wurde vor 1,5 Jahren gestürzt. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich sofort den Auftrag gegeben, ein geordnetes Rückführungs- und Abschiebeprogramm vorzubereiten. Das ist auch passiert. Seit diesem Zeitpunkt sind 13.000 Asylverfahren neu bewertet worden, weil sich eben die Situation im Herkunftsland geändert hat. 4.400 dieser Verfahren sind mittlerweile vom Schutzstatus heruntergestuft worden. 2.000 sind mittlerweile, oder über 2.000 haben mittlerweile auch Österreich verlassen. Das ist harte, intensive Arbeit, aber es funktioniert und es tut sich etwas. Und eines der wichtigsten Signale war überhaupt, dass wir erstmals, wir waren das erste europäische Land, das im letzten Jahr direkt wieder verurteilte Straftäter nach Syrien, nach Damaskus abgeschoben hat. Warum hat es funktioniert? Weil ich mit der damaligen deutschen Innenministerin direkt in Damaskus zu Gesprächen war, um den Kontakt herzustellen. Man braucht die Zusammenarbeit mit dem Herkunftsland, damit man das auch umsetzt. Und jetzt, und damit komme ich zur Antwort, wollen wir, so wie das auch internationaler Standard ist, diesen Willen von vielen Syrern, in die Heimat zurückzukehren, auch nutzen und ihnen zu sagen, pass auf, du bist im Asylverfahren oder du bist Asylberechtigter, mit einer gewissen Rückkehrhilfe erleichtern wir dir die Rückkehr, damit du auch im eigenen Land wieder die Möglichkeit hast, etwas aufzubauen. Dort ist vieles hin und Fuß zu fassen. Das sind eben die 3.000 Euro, begrenzt für 3 Monate, weil wir sehen wollen, wie die Entwicklung ist, wie das auch hilft. Das machen die Deutschen, planen bis zu 8.000 Euro pro Person. Die Dänen, die in vielen Bereichen als Vorbild gelten, die zahlen bis zu 10-mal so viel. Ich habe gesagt, das kommt für mich nicht in Frage, aber 3.000 scheint mir eine sinnvolle Größe. Warum? Weil es auch deutlich billiger ist als eine Abschiebung, eine zwanghafte Abschiebung oder ihn hier auch zu betreuen und zu versorgen. Und daher haben wir uns für diesen Schritt entschieden, der durchaus, ja, verstehe ich absolut, dass der zu Diskussionen führt. Wie kann man das machen? Es kann man machen, weil es sinnvoll ist. Auf den ersten Blick nicht, aber bei genauerem Hinsehen ist es sehr wohl richtig und gut, dass man diesen Weg der Unterstützung dieser Menschen nach Hause zu bringen auch macht. Und vielleicht noch ein Satz, weil ich gesagt habe, knapp 100.000 Syrer, und das ist mir auch wichtig zu erwähnen. Es gibt viele, die auch mittlerweile wertvoller Teil dieser Gesellschaft auch sind. Sie akzeptieren die Werte, sie arbeiten in diesem Land und das muss auch gesagt werden. Und das ist auch wichtig in der politischen Debatte, auch die vor den Vorhang zu holen, die sich hier integriert haben, die arbeiten und damit auch letztendlich zur Wirtschaftsleistung in dieses Land beitragen. Und da gibt es auch Menschen, die aus Syrien kommen.
Dann ist aber eigentlich der Begriff der Rückführprämie oder so eigentlich gar nicht so richtig, sondern dann ist es eigentlich eine Starthilfe, oder?
Also eine Rückkehrhilfe. Also wir haben es genannt, eine Rückkehrhilfe für die Monate Juli, August, September. Ja. Dann machen wir einmal einen Zwischenstopp und schauen, hat sich das ausgewirkt, finanziell und vor allem auch in der Effektivität, dass viele zurückgekehrt sind. Und es sind ja auch Programme, die auch andere europäische Länder, wie gesagt, machen. Und man muss ja Dinge immer selber erfinden. Man kann sich auch Dinge von anderen abschauen, die gut funktionieren.
Wenn ich jetzt bösartig bin, sage ich, der kassiert die 3.000 Euro in Österreich, fliegt nach Syrien und kommt eine Woche später wieder nach Europa.
Das spielt es eben nicht, weil er dann das Geld zurückzahlen muss, sollte er zurückkommen. Aber er wird auch nicht mehr zurückkehren dürfen.
Aber das heißt, da funktionieren die europäischen Meldesysteme soweit?
Davon können Sie ausgehen. Ja. Daher haben wir auch immer wieder, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, zu dem, weil wir gesagt haben, wir haben kaum mehr Aufgriffe an der burgenländisch-ungarischen Grenze. Wir haben auch die Art zu kontrollieren verändert. Wir kontrollieren eben nicht mehr nur direkt an der Grenze, also Grenzpunktkontrollen, wo sich die Schlepper und auch die Illegalen sehr genau darauf eingestellt haben, sondern wir haben Grenzraumkontrollen, auch Kontrollen im Hinterland. Mhm. Wir nennen das fremdenpolizeiliche Planquadrate am Hauptbahnhof in Wien oder bei der Autobahnkontrollstelle in Haag erst vor wenigen Tagen, um zu schauen, sind hier Menschen illegal aufhältig und wenn dem so ist, die auch außer Landes zu bringen. Also da können Sie sicher sein, da wird sehr, sehr genau hingeschaut.
Der Verfassungsschutzbericht, den Sie schon zitiert haben, also nicht der des Herrn Kickl von 2018, sondern der von 2025, nennt Rechtsextremismus und islamistischen Extremismus als die zwei größten Herausforderungen unserer Zeit. Rechtsextreme Tathandlungen plus 34% und islamistische plus 42%. Stichwort Muslimbrüderschaft, islamistischer Extremismus in Österreich. Wird der politisch unterschätzt, auch zum Teil von der Linken?
Nachdem ich selber kein Linker bin, kann ich mich schwer in die Linken hineinversetzen.
Aber Sie werden es wissen.
Ich fürchte manchmal, dass es so ist oder habe manchmal den Eindruck, dass es so ist. Gerade, ich habe heute schon angesprochen, den Angriff der Hamas auf Israel und da hat sich in der linken Szene leider einiges getan. Auch, dass hier der Antisemitismus der Tradition,
wenn man
so sagen kann, aus dem rechtsradikalen Bereich kommt, auch sich leider im linksextremen Bereich hier mittlerweile verankert hat und auch in der islamistischen Szene, das ist hier letztendlich zu sehen. Aber Sie haben angesprochen den Verfassungsschutzbericht. Ich möchte da schon eine gewisse Rangordnung auch herstellen, wie man sie beurteilen muss. Und ich habe beim Bericht des Verfassungsschutzes 5 wesentliche Bedrohungen gesehen und auch in der Reihenfolge, wie ich sie nenne, muss man sie wahrscheinlich auch in der sehen, wie groß die Bedrohungen sind. Die höchste Bedrohung, die höchste Gefahr ist sicherlich der islamistische Extremismus. Dann kommt der Rechtsextremismus, weil die auch über entsprechende Waffenarsenale auch immer wieder verfügen, egal ob alte Rechte oder auch neue Rechte, die immer besser vernetzt werden. Wir haben heute schon darüber gesprochen. Wir haben das Thema des Linksextremismus, vor allem hier eher aus der deutschen Szene zum Teil, kommend auch in der Tradition, in Anführungszeichen, der deutschen Szene kommen. Dann haben wir das Thema Spionage und das Thema Proliferation, also Waffenhandel. Da sind zusammengefasst, es gibt auch andere Teilbereiche noch, aber im Wesentlichen die fünf Hauptbedrohungsfelder im Bereich Verfassungsschutz. Aber ganz klar vorne islamistischer Extremismus mit Abstrichen rechtsradikal und dann die weiteren Punkte, die ich hier genannt habe. Und daher haben wir hier einen ganz besonderen Fokus darauf und da haben wir auch neue Möglichkeiten der Bekämpfung in dieser Bundesregierung geschaffen. Hat dieser Koalition keiner zugetraut, ÖVP, SPÖ, NEOS, nämlich die Gefährderüberwachung umzusetzen. Was ist die Gefährderüberwachung? Dass wir hineinschauen können, wenn Terroristen potenziell über Messenger-Dienste kommunizieren. Ich meine, das ist ja grotesk. Die Polizei oder der Verfassungsschutz darf Briefe öffnen oder Telefone mithören, Festnetztelefonie. Aber wenn Gefährder, also Terroristen, über WhatsApp oder Signal kommunizieren, dann ist die Polizei blind und das ist grotesk. Terroristen schreiben keine Briefe und daher war es gut, dass diese Regierung diesen Schritt jetzt auch gemacht hat.
In dem Zusammenhang, wir haben ja seit dem 7. Oktober 2023, also sprich dem Angriff auf Israel, einen neuen linken Antisemitismus auch erlebt in Europa. Wird der heruntergespielt im Vergleich zum Rechten, weil wir haben immer, oder man hat immer so das Gefühl, der rechte Antisemitismus ist immer der große Skandal, der Linke ist so eine, naja, das sind halt ein paar Linke.
Was eint die Extremisten? Sie zeigen immer auf die anderen. Mhm. Die Rechtsradikalen sagen, nein, die Linksextremisten sind die Argen, die Linksextremisten sagen, nein, die Rechtsradikalen sind die Argen. Extremisten sind Extremisten und Extremisten werden in diesem Land bekämpft, egal von wo sie kommen. Ob von Islamisten, rechts oder links, das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Verantwortung, die wir mit allen Nachdruck auch nachkommen. Dafür garantiert unser Verfassungsschutz unsere Polizei. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum unsere Polizei jene Organisation ist, die das höchste Vertrauen in der Bevölkerung genießt, weil man eben auf keinem Auge blind ist. Und das ist ganz wichtig, dass wir ganz penibel darauf achten, in alle Richtungen hier Augen und Ohren offen.
Aber was ist Ihrer Meinung nach da auch die Rolle der Medien? Ich meine, wir haben ja in Berlin den Angriff Linksextremer auf die Stromversorger gesehen, die dementsprechend dazu geführt hat, dass 120.000 Menschen einige Tage oder glaube ganze Woche in der Kälte gesessen sind. Das ist zwar, natürlich ist es medial verarbeitet worden, aber bei weitem nicht so, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, wie wenn das Rechtsextreme gewesen wären. Was können wir tun, dass die Medien da ein bisschen objektiver werden?
Also, ich habe es gesagt, zu Beginn, ich bin Berufspolitiker und bin schon sehr lange politisch tätig und ich habe da nicht vor, jetzt den Medien irgendwelche Ratschläge zu geben. Ich glaube, es ist... Sollten auch die Medien tun, was die Polizei tut, auf keinem Auge blind zu sein in alle Richtungen darüber. Also es gibt einen Spruch, bei mir im Mostviertel, Sie haben heute schon das Mostviertel angesprochen, was wiegt es, das hat es. Ja. Also was es wiegt, das hat es. Und das würde ich auch in diesem Bereich so sehen. Und ich glaube auch die Medien tun gut daran, es so zu sehen. Aber ich habe den Eindruck, dass es auch hier in vielen Bereichen ein Umdenken gibt, dass man die Dinge anspricht, so wie sie eben sind. Nicht überzeichnet, nicht Fake News macht, sondern das, was hat, das ist.
Kurzer Themenwechsel. Silvia Meyer ist seit Anfang 2026 an der Spitze der DSN. Sie muss ein Haus führen, das operativ liefern soll, während politisch manche draufhauen. Der Zeitablauf war irgendwie auffällig. Ihr Vorgänger, also Silvia Meyers Vorgänger, hat einen Monat vor dem Auffliegen der Muslimbruder-Spions gekündigt und hat seine Funktion zurückgelegt. Ist es im Rahmen des Normalen, dass ein Mitarbeiter der DSN ausgerechnet im Bereich Extremismusbeobachtung jahrelang für eine ausländisch-islamistische Organisation arbeitet, ohne dass das auffällt?
Also das sind jetzt ein paar Dinge, die Sie da in den Fragen hineingepackt haben sozusagen. Erstens einmal bin ich sowohl den Vorgänger von Silvia Meyer, Omar Al-Jabi-Bircher, dankbar für das, was er im Bereich des Verfassungsschutzes geleistet hat. Nämlich er hat den Verfassungsschutz neu aufgebaut und diesen neuen internationalen Stellenwert auch wieder gegeben, den er braucht und benötigt.
Er hat sich
Dezember 2021 Und er hat sich dazu entschieden, in die Privatwirtschaft zu gehen. Das ist legitim. Er war vorher erfolgreicher Chef des Landeskriminalamtes in Niederösterreich und jetzt erfolgreicher DSN-Chef. Und es ist legitim, sozusagen den Job zu wechseln, so wie das viele auch andere tun. So hat auch er das getan. Wir haben jetzt eine höchst erfolgreiche neue Direktorin, die Silvia Mayer, der vielleicht ein oder andere das nicht zugetraut hätte. Ich finde, sie macht das ganz exzellent mit einer Konsequenz, Sachlichkeit und Ruhe, die so wichtig und notwendig ist, gerade in diesem Bereich unaufgeregt die Dinge abzuarbeiten, egal was passiert, egal ob es Fehler, ob es Dinge gab in der eigenen Organisation, die zu bereinigen sind, das wird von ihr penibelst genau geklärt und umgesetzt. Also ich bin da sehr dankbar, dass es hier einen enormen Selbstreinigungsprozess gibt, der notwendig war aufgrund dieses einzelnen Falles, aber hat nicht dazu geführt, dass es nur in irgendeiner Art und Weise die DSN in ihrer Arbeit beeinträchtigt hätte.
Aber hat auch der Rücktritt des genannten Oma Hayabi Pirchner in keiner Weise etwas damit zu tun,
aber entscheidend ist, dass wir als DSN auch die Muslimbruderschaft ganz genau im Auge haben. Mhm. Vielleicht lassen Sie mich den Vergleich nur bringen, weil wir heute schon über die Identitären gesprochen haben. Das, was die Muslimbruderschaft für die Islamisten ist, nämlich sozusagen das Feld aufzubereiten, für den politischen Islam zu werben, ist auf der anderen Seite sind die Identitären, die das Feld aufbereiten für die Rechtsradikalen. Und genau diese Bereiche müssen wir mit aller Vehemenz bekämpfen, weil hier oft die Grenzen verschwimmen sind. Daher ist es so notwendig, genau darauf zu achten, wie passiert das. Oft sehr geschickt. Es wurde auch die neue Rechten wurde ja unter dem Vorwand gegründet, eine neue intellektuelle Rechtsradikale zu sein. Sozusagen. Mhm. So ist es auch bei den Muslimbrüdern, dass sie auch sozusagen die intellektuelle Art hervorgehen, um damit letztendlich für diesen Bereich auch zu werben. Und das ist die ganz besondere Verantwortung, die gerade der Verfassungsschutz auch hat.
Kommen wir zu einem letzten dicken Brett, weil wir ein bisschen auf die Zeit schauen müssen. Sie modernisieren das Dienstzeitmodell der Polizei, das stammt aus den 70er Jahren, wenn ich richtig informiert bin, also 1970er Jahren zum Teil noch, beziehungsweise ist es noch ein Relikt aus der Zusammenlegung der bereits genannten Gendarmerie und Polizeisysteme. Da werden natürlich viele Dinge anders gelesen, als sie gemeint sind. Manche Polizisten meinen, das neue Modell ist keine Modernisierung, sondern ein Sparpaket. Ich glaube, wir haben schon einmal im Vorfeld darüber gesprochen, bei einem Kaffeetermin in Ihrem Ministerium, dass die durchschnittliche Besoldung, glaube ich, zu Recht eine sehr gute ist und österreichische Polizistinnen und Polizisten schon in sehr jungen Jahren, wenn sie beginnen, sehr ordentlich verdienen. Was würden Sie einem jungen oder auch einem älteren Polizisten zu dieser Dienstrechtsreform mitgeben wollen, dass es kein Sparpaket ist?
Also das jetzige Dienstzeitsystem, das ist richtig, basiert auf der Geschichte von Polizei und Gendarmerie. Und die jüngeren Videocast Seher werden die Gendarmerie gar nicht mehr kennen.
So ist es, ja.
In grau gehalten damals und richtig, die Polizei in grün gehalten. Genau. Die Polizei im städtischen Bereich und die Gendarmerie im ländlichen Bereich. Ja. Und so hat sich auch die unterschiedlichen Systeme entwickelt. Die einen haben, im polizeilichen Bereich war es immer so, dass die schon fast eineinhalb Jahre vorher wussten, wann sie wo Dienst haben werden. Im Gendarmeriebereich war das oft sehr kurzfristig, wenige Tage davor erst. Und das sind viele Bereiche, wo man gesagt hat, wir müssen das angleichen, modernisieren, annähern, weil wir vor 20 Jahren diesen Schritt gemacht haben, diese Zusammenlegung. War der erste Grund. Und wir wollen einfach moderner werden. Also es wird auch eine neue Applikation, es hat ja jeder Polizist ein Smartphone. Und es wird dann eine Applikation geben, wo man auch sich selber eintragen kann. Also auch das wird moderner, zeitgemäßer einfach. Und wichtig ist auch, und das ist wiederum die Verantwortung, die wir insgesamt haben, wir brauchen dann die Polizei im Dienst, wenn auch der Arbeitsanfall am höchsten ist. Und es ist gut, wenn mittwochnachmittags die Polizeiinspektion voll besetzt ist. Aber wichtiger ist, dass mehr Leute beispielsweise Freitag auf Samstag in der Nacht da sind und nicht mittwochnachmittag, wo vielleicht weniger Arbeit ist. Und aus diesem Grund heraus haben wir uns dazu entschlossen, dieses Dienstzeitsystem zu ändern. Und ich verstehe die Sorgen und Ängste der Mitarbeiter, dass sich, wenn sich etwas ändert, dass man da, wie wird es sein, verdiene ich dann noch dasselbe, wie schaut es aus, muss ich dann jedes Wochenende arbeiten. Und daher haben wir auch uns entschieden, Pilotphasen einzuführen in 5 Testbezirken Österreichs, damit wir genau die Auswirkungen letztendlich auch sicherstellen können, damit das nicht zulasten der Dienstnehmer auch ist. Aber es ist wichtig für eine moderne Organisation oder damit die Organisation fit bleibt, auch Dinge zu verändern. Und wir nehmen alle mit dabei und jeder, und das möchte ich auch an dieser Stelle klar sagen, wer gleich viel arbeitet wie jetzt, wird auch zumindest gleich viel verdienen wie jetzt. Und es stimmt auf der einen Seite, dass Polizistinnen und Polizisten nicht schlecht verdienen, wenn sie Überstunden machen. Mhm. Der Grundgehalt ist gar nicht so hoch. Mhm. Der Grundgehalt ist nicht hoch, der ist eher niedrig, aber viele machen eben Nachtdienststunden. Viele machen Überstunden. Und die Möglichkeit wird es geben, für manche sogar noch mehr Möglichkeiten geben, Überstunden zu machen. Das bedeutet, dass man dann auch mehr verdienen kann. Wenn man sich entscheidet, Stichwort Work-Life-Balance. In einem Unternehmen, ich weiß, das ist für Unternehmer ein Begriff, den man nicht so gerne hat, Work-Life-Balance, aber es ist legitim, wenn jemand sagt, ich will mehr Freizeit, ist das legitim. Aber das bedeutet natürlich dann auch, dass er weniger verdient. Das ist auch klar.
Vorletzte Frage, bevor wir zum Schluss kommen. Also, was war Ihre schwierigste Entscheidung in der bisherigen Amtszeit?
Also, ich glaube, alles, was mit Polizei, Sicherheit, Asyl und Migration zu tun hat, gibt es kaum einfache Entscheidungen. Aber zu den schwierigsten Momenten als Innenminister war sicherlich jener Tag, als ich die Nachricht bekommen habe von einem Amoklauf in einer Schule in Graz. Diesen Tag werde ich mein Leben nie vergessen. Zunächst von wenigen Toten und dann von vielen Toten, Kindern und Jugendlichen, die Rede war. Das war einer der schwierigsten Momente und Stunden, dann auch mit den Lehrern zu reden, auch später dann mit den Eltern zu sprechen. Das sind so Momente, die man nie letztendlich vergisst und einem bewusst wird, wie wichtig es ist, alles Menschenmögliche zu tun, damit die Menschen in diesem Land in Sicherheit leben können.
Als Innenminister sind Sie der oberste Polizist, vergleichbar mit einem Generaldirektor in einem großen Unternehmen, wenn Sie vor Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen, was macht Sie am stolzesten?
Oberster Polizist ist der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit oder der Bundespolizeidirektor. Ich habe keine Uniform, das heißt, ich bin daher, und man stellt sich eine Polizistenuniform vor, aber als Innenminister bin ich ja für den Polizeibereich zuständig und auch für diesen ganzen Asyl- und Migrationsbereich zuständig. Was mich stolz macht, ist ich habe es heute schon gesagt, dieses unglaublich große Vertrauen in die Arbeit unserer Polizei und wie sie das immer auch wieder bewältigt. Und ich nenne auch ein Beispiel. Vor wenigen Wochen hatten wir den Song Contest in Wien und die Debatte davor war heftig und intensiv. Einerseits mit der besonderen Situation mit Israel, andererseits auch mit den möglichen Sicherheitsvorkehrungen, die zu treffen sind. Kann man überhaupt noch so ein großes Musikfest sicher und gut abwickeln? Und es war ein wunderbares, friedliches, und da kann man jetzt zum Song Contest stehen, wie man will, ob einem die Musik gefällt oder nicht, ob einem das Publikum gefällt oder nicht. Aber es war eine wunderbare, friedliche Veranstaltung in der Bundeshauptstadt in Wien, in Wahrheit in ganz Österreich, weil es ja viele auch öffentliche Views sozusagen gegeben hat dazu. Und ich erinnere mich noch sehr genau in der Bilanz, die wir dann gezogen haben. Es waren 7 Tage von der Öffnung bis letztendlich zum Bewerb selber, waren 7 Tage, waren insgesamt, ich glaube, 72 oder 76 Anzeigen. Die meisten Verwaltungsanzeigen, wenige strafrechtliche Anzeigen. Das ist in einer Woche. Am Sonntag, als der Song Contest begonnen hat, war auch das Wiener Derby, das Wiener Fußball-Derby. Mhm. Allein beim Wiener Fußball-Derby waren über 400 Anzeigen, nur damit man weiß, die Dimension. Und damit komme ich zurück auf das, was hier in der Vorbereitung über ein Jahr gelungen ist. Polizei gemeinsam mit anderen, genauso der Nachrichtendienst, über den wir sehr intensiv gesprochen haben, eingebunden. Die Polizei, die Wiener Verwaltung, Rettungskräfte und dieses Zusammenspiel von Hauptamtlichen, von Ehrenamtlichen, das macht einen schon sehr stolz, dass wir in so einem Land leben, wo so etwas sicher und ruhig über die Bühne geht, wo es keine Verletzten gibt, wo es keine Schlägereien gibt, das macht einem stolz und das freut einem, wenn man hier die Verantwortung tragen darf für so einen tollen Sicherheitsapparat.
Zusammengefasst, Gerhard Kahner, so geht Sicherheit. Vielen Dank fürs Kommen. Wir hätten noch viele Fragen.
Aber es gibt noch einiges zu reden.
Es gäbe noch einiges zu reden. Der Zeitplan macht uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Vielen Dank trotzdem fürs Kommen und hoffentlich bis bald. Vielen, vielen Dank. Das war Streitwert. Danke fürs Zuhören. Abonnieren, bewerten und teilen nicht vergessen. Bis nächste Woche.